Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 19. Juni 2025. Dominik Feusi und Markus Somm. Abo, 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 Abo. Ihr müsst keine Angst haben, wir sagen auch wieder Atom, Atom, Atom. Also so ist es nicht. Aber Abo, Abo, Abo ist wirklich wichtig. Wenn ihr Bern einfach gut findet, wenn ihr das gerne hört, wenn das eigentlich euer tägliches Brot ist, um zu wissen, was gut läuft in Bern und was schief läuft in Bern, dann müsst ihr das abonnieren. Und ihr abonniert es am besten und so könnt ihr uns am meisten unterstützen. Nebelspalter.ch. Löset dort das Abo. Nebelspalter.ch. Würde uns sehr freuen und ist die beste Art, die beste Sendung von der ganzen Schweiz zu unterstützen. Gut, wir haben immer noch Session, jetzt ist fast der letzte Tag, Donnerstag. Ja, was gibt es nachzutragen? Was ist noch passiert, Dominik?
Ja, einiges, muss man wirklich sagen. Jetzt, heute am Morgen, hat der Nationalrat einen kurzen Prozess gemacht mit der Klimafonds-Initiative. Die wird zur Ablehnung empfohlen, zur Erinnerung. Das wäre eine ganz teure Geschichte gewesen. Ein halbes bis 1% vom BIP hat man einfach müssen irgendwie Steuererhöhung reinnehmen, oder? Und das wäre 3,9 bis 7,7 Milliarden Franken. Und das hat man dann wollen in Klimaschutz stecken. Und das ist eben die grosse Illusion, dass man auf der linken und grünen Seite meint, dass irgendwelche Staatsbeamte besser wissen als wir alle anderen, die auf dem Markt sind, was für Klimaschutz gut ist, oder? Die Beamten hätten dann das Geld ausgegeben in irgendwelche Projekte, die sie persönlich gut finden.
Genau, und wo natürlich, würde ich jetzt nicht sagen, Korruption tut anstiften, aber es ist natürlich eine Art von indirekter Korruption, weil man natürlich eben als Bundesbeamter dann kann irgendwelche Firmen oder Organisationen kann unterstützen, die irgendetwas angeblich Gutes würden machen. Das Schlimmste, was es gibt, den Beamten Geld zu geben, das gibt nie etwas Gutes. Und vielleicht auch noch schnell ein bisschen zu der Psychologie der Linken. Merkt euch das. Praktisch jeder Vorstoss, jede Motion, jede Initiative, alles, was die Linken vorschlagen, ist immer das Gleiche. Es kostet irrsinnig viel Geld, ganz viel Geld, wo nicht die Linken haben und auch nicht zahlen und auch nicht erarbeiten, sondern mehr alle anderen. Und die Linken sind ja meistens nicht in der Privatwirtschaft tätig. Das ist der einzige Ort, wo überhaupt etwas neu geschaffen wird, wo Wert geschaffen wird, nicht im Staat. Und das Zweite, immer der Staat. Immer der Staat wird grösser, mächtiger, stärker. Warum? Weil im Staat hocken Beamten. Und wer wählt Beamten? Die SP. Die SP ist eine reine Beamtenpartei, eine reine Staatspartei, wo nur ihre egoistische, faule Klientel dort bedienen mit diesen Vorstössen. Das ist nicht mehr Politik, das ist keine Vision, das ist keine Utopie, das ist grusigste Freunde-Wirtschaft. Aber es ist wirklich Wahnsinn. Jedes Mal, wenn die SP irgendeinen Vorschlag macht, kostet es gerade einfach Milliarden mit Geld, wo sie selber nicht zahlen, sondern alle anderen. Gut, gehen wir weiter. Gott sei Dank, muss man gleich mal sagen, Gott sei Dank tut das Parlament jetzt schön ablehnen. Ist sowieso chancenlos.
Genau.
Nur man am Stimmbürger sagen, vernichtet solchen Schrott.
Ja, das ist ja ein Wahlkampfvehikel, hätte das sollen sein bei den letzten Wahlen. Und wir haben ja gesehen, wie es insbesondere für die Grünen rausgekommen ist. Das ist, müssen wir halt ablehnen. Das müssen wir in der direkten Demokratie bei dir machen. Gut, gehen wir weiter. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat ein Modell von einer Sicherheitsdienstpflicht gefordert. Und das heisst, man tut Zivildienst und Zivilschutz zusammenlegen und die Sicherheitsdienstpflicht, die würde dann für alle gelten, also auch für die Frauen. Und die Männer würden dann sich entweder Armee leisten oder den Katastrophenschutz und die Frauen eben je nachdem bedarfsorientierte Dienstpflicht für die Frauen. Sie müssten also auch irgendetwas machen, wenn es überhaupt gebraucht würde im Zivilschutz oder im Zivildienst, der würde eigentlich weiter bestehen bleiben.
Finde ich nicht gut, schon nur das Wort regt mich auf, oder? Sicherheitsdienst, das impliziert, als würden wir im Zivilschutz oder im Zivildienst wahnsinnig viel für die Sicherheit von dem Land machen. Und ja, natürlich macht man etwas dafür, natürlich. Aber es ist schon etwas anderes, mit den Waffen in Hand das Land zu verteidigen, das Risiko auch in Kauf zu nehmen, dass man stirbt. Wir sehen jetzt das wieder in Israel, was das heisst, wenn man Krieg führt. Das ist so etwas anderes. Und eben echte Sicherheit herstellen, extern heisst das, wirklich Krieg können führen, intern ist das Polizei. Und auch die Polizei, das ist ein riskanter Job. Polizisten, die gehen jedes Mal raus mit dem absoluten Risiko, dass sie wirklich vielleicht, ja, dass sie vielleicht verschossen werden von irgendeinem Kriminellen. Das ist eine andere Art von Sicherheit. Und diese Sicherheit herstellen ist etwas anderes. Ich finde Sicherheitsdienst, das ist wieder so ein Etikettenschwindel. Lass es doch beim Zivilschutz, das ist schon gut. Zivilschutz hat genau das gesagt, was es eigentlich bedeutet. Und zweitens muss ich auch sagen, ich finde Zivilschutzpflicht für Frauen gesehen überhaupt nicht. Ich finde ich nicht nötig.
Ja, es ist vor allem nicht die Lösung vom Problem. Aber gleich, die Mehrheit im Ständerat, die Bürgerlichen, die haben klar argumentiert, dass es eben mehr Leute geben wird, die Armee leisten. Und auch, man tut einschränken, weisst beim Zivildienst, dass man da irgendwelche Sachen kann machen kann, sondern man muss dort wirklich etwas machen, was mit Sicherheit zu tun hat in Zukunft. Das ist eine kleine Idee. Ob es so rauskommt, ist eine andere Frage.
Nein, aber das ist Klimasicherheit. Weißt du, dann heisst es Klimasicherheit. Wenn du nachher in den Platten gehst, du irgendwelche Bäche putzen, ist das Klimasicherheit.
Ja, eben, man muss denn das genau noch anschauen. Aber Leute wie Werner Salzmann, Ständerat, Kanton Bern, SVP, hat sich klar dafür ausgesprochen, weil das Personalproblem von der Armee angegangen wird. Vielleicht in dem Zusammenhang noch einen zweiten Entscheid im Nationalrat zum gleichen, ähnlichen Thema, oder? Das Zivildienstgesetz soll geändert werden. Das ist durchgekommen mit SVP, FDP und Mitte ganz klar. Und dort geht es um die Wiedereinführung von der Gewissensprüfung, die man 2009 abgeschafft hat. Es geht ganz klar darum, dass es nicht mehr so einfach ist, einfach von der Armee wegzukommen, sondern wirklich nur dann, wenn tatsächlich ein Gewissenskonflikt vorhanden ist.
Das ist sehr gut, das ist super. Der Tagesanzeiger hat schon ganz besorgt gefragt, oder, ob man da jetzt wieder eine Gewissenserforschung betreibt. Und das, als wäre das etwas ganz Schlimmes, wenn man einen Bürger befragen will, warum er immerhin eine verfassungsmässig vorgeschriebene Wehrpflicht nicht will erfüllen. Also, ich meine, was ist eigentlich los? Aber ist es klar? Ich meine, das sind alles so, ich würde sagen, Rückzugsgefecht, oder? Ich finde jetzt auch beim Tagesanzeiger, vielleicht mal schnell verzeichnet, der Rees Strehle, langjähriger linker Chefredakteur vom Tagesanzeiger, hat ja letztens im Magazin lang etwas geschrieben, wo ich finde, ist gut, dass er es geschrieben hat, aber gleichzeitig natürlich auch ein bisschen, ja, mein Gott, jetzt hat er also 40 Jahre gebraucht, um herauszufinden, dass vielleicht eine Armee eben gleich noch gut ist. Ich war auch mal bei der XOA aber das ist ja so lange her, dass ich das Gefühl hatte, ja, nein, wir brauchen keinen Krieg. Wir können mit Blumen und Zuckerzelten können wir irgendwie die Iraner oder die Afghanen oder die Russen von uns fernhalten. Aber gleich, es ist eine richtige Entwicklung, dass man den Zivildienst wieder wirklich macht, nur für die ganz, ganz schwere Gewissenskonflikte haben, weil sie religiös sind zum Beispiel. Wenn ein Mennonit werdet wieder Täufer. Wenn ihr Mennoniten sind, dann würde ich das akzeptieren. Die Mennoniten haben hunderte von Jahren sich verfolgen lassen dafür, dass sie Pazifisten sind und nicht haben wollen ins Militär. Das ist ein bisschen etwas anderes als eben ein linker Student, der keine Lust mehr.
Ja, und vor allem, das muss man auch den linken Studenten oder überhaupt den Studenten, den 18-, 19-Jährigen, die hier eingezogen werden, sagen. Oder ihr müsst auch den Entscheid nicht ins Militär gehen. Moralisch vertreten können vor euch selber und vor der Gesellschaft und insbesondere vor denen, die Militär machen. Also ich meine, man kann sagen, ja, ich will nicht schiessen auf Menschen, ja, von mir aus. Aber das andere, sich entziehen einem Dienst, der wichtig ist, immer wichtig war und in Zukunft auch wichtig ist, das muss man auch können irgendwo durch rechtfertigen moralisch. Und diese Überlegung, die machen viele nicht, die einfach direkt in den Zivildienst gehen.
Absolut. Und das Zweite ist, ihr jungen Männer, jetzt hört ihr mal zu, Heimatsterne, und ich meine es ganz ernst, richtige Männer gehen ins Militär. Alle anderen Waschlappen gehen irgendwo in der Schule mit den Kindern rumspielen. Das ist nichts. Ein richtiger erwachsener Mann weiss, dass er sein Land muss verteidigen, dass er seine Familie verteidigt, dass er seine Frau verteidigt, dass er seine Kinder verteidigt. Das ist männlich. Und alles andere ist Wischiwaschi. Also, Waschlappen, hört auf! Und vor allem Studenten, eine Zumutung, dass Leute, die so viel profitieren von unserem Staat, wie das ganze Bildungssystem, ist immer noch Sehr, sehr, sehr billig. Gratis für euch alle. Wir zahlen euch die Matura, die ihr nicht verdient habt. Wir zahlen euch euer Studium, das ihr nicht verdient habt. Jetzt wird mal einmal etwas zurückgeben. Nein, junge Männer noch einmal. Wer ein richtiger Mann ist, geht ins Militär. Fertig. Gut. Gehen wir zum nächsten Thema. Ja?
Ganz viele Maturanden sind ganz nervös in diesen Tagen, weil jetzt sind die mündlichen Prüfungen. Ist schon noch, ist wirklich, also, es gibt durchaus solche, die die Matura verdient haben, glaube ich, oder?
ja, aber ganz wenig. Nein, ist ja gut, ich habe ja Freude, wenn Leute, die gescheit sind und gut arbeiten, und ich bin auch ins Gymnasium gegangen. Nein, genau. Ist alles gut, aber Gott verdeckel, jetzt ist fertig mit dem Egoismus, mit dem Narzissmus, wo man nur abzockt. Und das Zweite, was viel wichtiger ist, Militär hat wirklich damit zu tun, dass man die Leute, die einem am nächsten stehen, schützt. Und das können die Männer ein bisschen besser als die Frauen. Das ist auch der Grund, warum die Wehrpflicht für die Männer vor allem im Vordergrund muss stehen. Wir sind jetzt einfach, wir sind stärker als die Frauen. Entschuldigung, könnt ihr die Evolution in Frage stellen, ihr Vollidioten? Schaut mal, was die Evolution gebracht hat. Es ist jetzt halt so. Und von dem her ist das eine wichtige, das ist die ehrenvollste Aufgabe von einem Mann, seine Liebsten, seine Eltern, seine Kinder, seine Familie, seine Frau zu verteidigen, Gott verdeckel. Und alles andere ist Waschlappen. Gut, gehen wir zum anderen Thema.
Ja, dann hat man auch noch den Bürgerdienst für alle, die Service Citoyen-Initiativen oder Frondienst-Initiativen, wie man da zu Bern gesagt hat, die hat man auch noch im Ständerat beerdigt. Sie hat von links ein paar Stimmen bekommen. Es ist einfach, es ist eine Initiative, gut gemeint, schlecht gemacht. Genau. Und die müssen wir halt auch ablehnen.
Also, wir könnten den Zivildienst eigentlich jetzt, das muss ich auch Herrn Salz mal sagen, Zivildienst sollte man jetzt Waschlappendienst. Das wäre gut, dann hätte man auch kein Personalproblem mehr, weil praktisch niemand mehr das würde gerne machen. Nein, es muss etwas kosten, es muss moralisch etwas kosten, es muss Verachtung auf dich ziehen, musst du, wenn du das Gefühl hast, du musst dich drücken. Gut, gehen wir weiter. Ja, Albert Rösti, Bundesrat von der SVP und UWEG-Vorsteher, hat gestern Zürich Zeitung ein sehr gutes Interview gegeben. Warum ist das so gut?
Er sagt jetzt einfach, wenn man überall dagegen ist, Anlagen zu bauen, er tut Wasserkraft besonders erwähnen, alpine Solaranlagen und so, wenn die sogenannten neuen Erneuerbaren und eben Wasserkraft nicht ausgebaut werden kann, ja, dann braucht es halt einfach Atomkraftwerke, das sei, Zitat, die bessere Option. Und dann ganz am Schluss spricht er sich noch, dass im Untertitel jubelt die NZZ, er verteidigt das EU-Stromabkommen gegen die SVP, oder? Wenn du dann aber hineingehst, go lesen, dann sagt er einfach, ja, es breche uns mehr Sicherheit, wenn wir Strom importieren müssen. Es hätte Vorteile, sagt er. Darum ist er für das Abkommen. Man hätte die negativen Auswirkungen herausverhandeln können.
Ja, und das stimmt ja alles. Und ich meine, dass ein Beitrag leistet, das ist ja auch wieder ein No-Brainer. Die Frage ist ein bisschen, eben, ist es wirklich so viel wert, dass man für das ganz andere Nachteile in Kauf nehmen? Das hat er natürlich auch wieder nicht gesagt. Das ist natürlich die dynamische Rechtsübernahme, ist ja auch im Stromabkommen. Also da kann auf uns alles zukommen. Alles, was unsere kreativen Funktionäre in Brüssel sich ausdenken, wenn sie ihr Energieproblem, das bei ihnen natürlich besteht, vor allem weil Deutschland eine Energiepolitik macht, die eine Halbschuhpolitik ist, ja, die können alles aus dem nachher machen. Das wissen wir einfach nicht, was wir mit dem machen. Und für das, der Trade-off, dass man ein bisschen mehr Versorgungssicherheit hat, wahrscheinlich, aber gleichzeitig nicht weiss, was denn nachher alles noch passiert, und Energiepolitik, Entschuldigung, das ist jetzt also ein Kern von einer souveränen Nation, dass man die Energiepolitik selber gestalten kann. Von dem her muss ich sagen, der Albert Rösti ist einfach sehr kollegial. Das ist auch richtig. Der Bundesrat hat entschieden, dass wir das Stromabkommen wollen. Und anders als andere Bundesräte, die vielleicht nicht immer so kollegial sind, macht das er sehr gut. Aber für uns, glaube ich, ist schon viel wichtiger, was er zu der Atomfrage sagt.
Das ist so. Aber zu dem Kollegialitätsprinzip, da musst du einfach die letzte Frage lesen, oder? Die Journalisten wollen dann herausfinden, ja, aber Sie persönlich, würden Sie denn empfehlen, dass persönlich das Stromabkommen gut zu heissen? Und die Antwort von Albert Rösti ist grossartig. Ich bin Teil des Bundesrates und er empfiehlt das ganze Paket zur Annahme. Mehr musst du eigentlich nicht wissen, über was der Albert Rösti persönlich denkt.
Absolut. Und es ist auch noch herzig, dass die Zürcher Zeitung gemeint hat, eine ganz raffinierte Falle und der Rösti trampelt gerade rein. Aber die Journalisten sind halt ein bisschen dümmer als der Bundesrat Albert Rösti. Ist jetzt halt ein bisschen so, sind ja nicht mehr so wahnsinnig gut ausgebildet, die meisten Journalisten kämpfen mit einem knappen IQ. Ist auch hart in den heutigen Zeiten. Nein, gehen wir noch schnell zu der Atomfrage, wo, also muss man schon sagen, da ist etwas am Kippen. Wir haben es schon erwähnt, die Umfrage von GFS, die zeigt, dass doch jetzt, ja, immerhin 56% der Schweizer finden, wir können wieder darüber reden. Das ist schon mal gut. Ich meine, man muss schon froh sein, wenn die Leute darüber reden, dass wir vielleicht wieder Strom brauchen in 20 Jahren. Aber immerhin, und jetzt auch der Albert Rösti, finde ich, zeigt es schon sehr deutlich. Und ich meine, alle Leute, die ein bisschen sehen, wie der Widerstand gegen die Ausbauprojekte in der Wasserkraft wirklich einfach immer noch da ist und irgendwelche Bünzli und irgendwelche Pflanzenfetischisten und Fröschli-Fetischisten und Mückeli-Fetischisten Gott verdeckt die ganze Energieversorgung von der Schweiz lahmlegen wollen, es kommt nicht für sie. Und Atomkraft wird am Schluss die einzige Möglichkeit sein. Und ich finde wichtig, was der Albert Rösti betont, Standortgemeinden, und das ist ja genau anders als bei den Wasserkraftanlagen. Alle die Standortgemeinden sind absolut begeistert. Die würden sofort gerade 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Atomkraftwerke angehen, jubeln, wenn sie nochmal 2 AKWs haben. Betznau würde es festmachen, wenn sie 4 überkommen. Und das Beste habe ich gefunden, dass der Albert Rösti der Berner noch sagt, Mühleberg, sogar gemeint Mühleberg. Ich bin bewundert, die können nicht mehr schlafen. Wahrscheinlich vermissen die ihr AKW so. Die hätten gerne so ein bisschen das Knistern von der Radioaktivität, die es ab und zu gehört hat. Haben sie doch irgendwie genossen, haben sie besser können schlafen, so wie mit dem Brunnen. Ein Brunnen, der plätschert, haben sie gerne auch ein bisschen die Strahlen gehabt, die sie ab und zu im Bett zwicken. Nein, auf jeden Fall, sogar Mühleberg wird wieder ein AKW. Also wenn das nicht eine gute Nachricht.
Das ist so. Ja, jetzt müssen wir noch auf die Rahmenabkommen noch ein bisschen weiter eingehen. Der Alex Reichmuth hat zusammen mit dem Professor Ökonom Rainer Eichenberger, Uni Freiburg, die Studie von Ecoplan angeschaut, die überall umgegangen ist. 2500 Franken weniger Einkommen hätten wir im Jahr 2045. Oh, schlimm, oder? Der Beat Jans hat wirklich verbreitet am Sonntag. Wir sind am Verarmen, wenn wir nicht Ja sagen zu diesem Paket. Und er hat das genau angeschaut und der Rainer Eichenberger sagt, der Bundesrat, Michi, Zitat, Schindluderei mit dieser Studie, weil das ist ja nur ein Update von einer alten Studie und vielleicht einfach, ich wollte nicht fest, oder müsst das lesen, der Artikel, weil es sind ganz viele Informationen drin zu dieser Sache, aber der Wohlstandsverlust, der angebliche, der ist zurückzuführen auf weniger Zuwanderung, oder? Also das BIP von der Schweiz geht zurück, weil 20'000 weniger Leute pro Jahr kommen. Und das ändert am BIP von der Schweiz etwas, aber am BIP pro Kopf fast nichts. Das ist die erste Erkenntnis. 93% von dem Verlust vom BIP gehen eben auf Personenfreizügigkeit zurück. Und nur 7% auf andere Sachen, fast nichts auf Schwierigkeiten, oder? Weil die Wirtschaftsverbände sagen immer, ja, der Handel, der Marktzugang erodiert dann. Das ist wirklich fast nichts. Dort sind wir bei einem 0,5%, wo das ausmacht, oder? Und das ist ja dann, läuft wirklich fast nichts. Und auch bei diesen 20'000 weniger, bei dem BIP-Verlust, den wir bei der Personenfreizügigkeit haben, ist das fast alles Kapitaleinkommen, das zurückgeht. Nicht Arbeitseinkommen, also nicht die Löhne von den normalen Schweizerinnen und Schweizer, sondern Kapitaleinkommen. Und was macht Kapital, wenn sie in der Schweiz nicht mehr so viel verdient? Es geht ins Ausland, wo es wieder verdient. Das rechnet zwar ökonomisch, kommt dann der Ertrag nicht ins BIP von der Schweiz wieder reingerechnet. Darum gibt es den BIP-Rückgang. Aber das Geld ist ja gleich da. Also es ist Humbug, was da behauptet wird. Und es ist wirklich verrückt, wie ein Ökonom, wenn er genau schaut, was Sache ist. Ohne Problem, das kann demaskieren. Und letzter Punkt, wenn ja wirklich Personenfreizügigkeit so wichtig ist für das BIP von der Schweiz, ja, dann könnten wir ja unilateral sagen, auch ohne Bilaterale. Novartis und Roche können ja ihre Leute holen. Es ist ja niemand der Meinung, dass man das völlig auf Null runterfahren, oder? Wir wissen ja, dass wir Leute brauchen. Aber wir brauchen Leute, die eben wirklich gebraucht werden und nicht, die dann irgendwie auf komischen Wegen auch noch kommen.
Genau. Und vor allem brauchen wir Leute, aus der ganzen Welt. Das ist eben auch ein wichtiger Punkt. Die EU kann ja eigentlich sehr viele Fachkräfte, die wir brauchen, gar nicht mehr liefern. Weil erstens, entweder sind sie schon da, sind sie schon in der Schweiz oder in England, die wirklich gut sind, oder sonst ist einfach rein vom Ausbildungsniveau her. Es hat halt in Rumänien nicht so viele Informatiker, wie man vielleicht bräuchte. Wäre Weißrussland oder die Ukraine zum Beispiel viel, viel interessanter. Also, wie gesagt, wir müssen das aufmachen. Wir müssen erstens eine Migrationspolitik haben, die rational ist und die wir selber steuern können und wo wir die ganze Welt nehmen als Reservoir. Wir brauchen Talent von der ganzen Welt und nicht nur aus Rumänien, Bulgarien und ich weiss nicht, was für Länder sind noch in Frage kommen. Nein, das ist klar. Aber gut, bis jetzt war es ja immer ein bisschen so, dass praktisch immer bei allen europapolitischen Diskussionen, Abstimmungen und so weiter immer wieder die Studien kommen von irgendwelchen Ökonomen und die haben sich schon so viel mal getoschen. Weil ich meine, letztlich ist es einfach unseriös, wenn man etwas, also ehrlich, auf 20 Jahre raus meint, man könne Wirtschaftsentwicklung erahnen, prognostizieren. Kein seriöser Ökonom macht das. Man macht es natürlich nur, weil Politiker das gerne hätten, aber man kann es ja daran nicht. Und ich meine, wenn man die heutige Zeit erlebt, wie das auf und ab geht, wie jetzt einfach die geopolitische Situation so unsicher ist, ist ja herzig, dass der gleiche Bundesrat, der uns sagt, wir müssen jetzt unbedingt die Rahmenverträge haben, weil alles so unsicher ist, noch eine Studie bringt, die davon ausgeht, wir können auf 20 Jahre raus planen. Ich meine, Entschuldigung, passt ja überhaupt nicht zusammen. Es ist unseriös, es ist Propaganda, aber es ist ja klar, sie sind ein bisschen verzweifelt, weil, ganz ehrlich, muss man schon sagen, die Argumente sind schon nicht gut. Sie sind einfach nicht gut, die Argumente, die sie bringen. Und achtet auf etwas immer, sie wechseln da immer. Die Argumente werden immer anders. Und das zeigt ja, dass eben etwas nicht stimmt im Kern. Und im Kern geht es nur um das. Wir sagen es noch einmal. Diplomaten haben ein langweiliges Leben in ihrem langweiligen EDA, im langweiligen Bern und würden lieber auf Brüssel arbeiten. Und da muss ich einfach sagen, geht doch. Lasst euch einbürgern. Belgien hat sicher relativ liberale Einbürgerungsgesetze. Lasst euch doch einbürgern. Wir könnten das Ganze nicht einfach überverschieben auf Belgien. Lasst euch einbürgern dort und nachher könnt ihr in der EU arbeiten. Ist doch viel schöner als in dem langweiligen Bern. Verstehe ich? Alles klar. Gut. Gehen wir noch zum letzten Thema. Das ist nicht so lustig. Der Krieg in Iran-Israel ist natürlich immer noch unterwegs. Seht zur Zeit, wir haben keine Ahnung, aber es sieht aus, als würden die Amerikaner bald eingreifen. Aber man weiss nie, bei Donald Trump, er hat Wall Street Journal sagt zwar, dass er den Angriffsplan schon bewilligt hat. Er muss nur noch entscheiden. Aber keine Ahnung, kann sein, aber es geht weiter. Was gibt es da dazu zu sagen, Dominik?
Ich finde ganz speziell, ist, wie sich Deutschland jetzt positioniert. Also der Kanzler Friedrich Merz tut da eine klare Duftnote absenden, wie man es schon lange nicht mehr, weder beim Herrn Scholz und bei der Frau Merkel schon gar nicht. Er sagt, was Tatsache ist, Israel macht, Zitat, Drecksarbeit gegen den Iran. Drecksarbeit für uns, für Europa, für Deutschland. Das kann man jetzt als es ist ein riesen Skandal in Deutschland. Man kann das ja Stil kritisieren. Aber ich finde es etwa mal gut, wenn Politiker einfach auf den Punkt kommen und sagen, was Sache ist. Weil es ist wirklich so. Der Iran bedroht mit Atombomben nicht nur in Israel, natürlich zuallererst Israel, sondern grundsätzlich die ganze Welt. Und ja, dann muss es halt irgendjemand machen. Und ich hoffe auch, dass die USA kurz, knapp und klar mit eingreifen.
Gut, eben, da muss man schon sagen, es sind andere Töne jetzt mit Friedrich Merz. Und dass natürlich die Journalisten, sind ja meistens Journalisten, die dann anfangen zu brüllen, das nicht schön finden, ist ja klar, wie sie eben eigentlich, sie wollen natürlich den Krieg nicht, das passt nicht, Israel ist der Falsche, wo man darf loben. Und wenn man über dem sagt, du machst Drecksarbeit, für die anderen tut man natürlich Israel nicht loben. Und das hat Friedrich Merz gemacht und das dürfen wir in Deutschland nicht mehr. Weil in Deutschland hat man ja immer eine grosse Geschichte hat. Was Juden betrifft, nicht so eine heitere Geschichte in dem Sinne, könnte man sich auch mal fragen. Aber ist jetzt lang her. Gut, dann die Leute nicht mehr darüber nachdenken. Aber wir müssen auch sagen, der Schweizer Botschafter in Israel ist also auch im Krieg involviert. Dominik, um was geht's?
Ja, er hat auf LinkedIn, das ist der Simon Geisbühler, hat auf LinkedIn geschrieben, es seien in seiner Nachbarschaft Raketen eingeschlagen. Er hat es auch gespürt. Das ist also Druckwelle, Zerstörung sei enorm. Das ist halt, es ist immer, die Luftwaffe probiert, möglichst viele so Abschussrampen zu erreichen, aber es kommen halt etwa die, kann Iran gleich viel weniger als am Anfang Raketen starten. Und ja, ein paar kommen offenbar durch und ja, treffen ein. Und das ist natürlich schon verrückt, oder? Muss sagen, man sieht auch den Unterschied, oder? Während Israel militärische Ziele angreift, tut Iran will einfach möglichst viele Juden töten. Und wenn es dann auch noch einen Schweizer Botschafter trifft, das ist denen auch noch egal, oder?
Genau, würde mich interessieren, wie denn unsere lieben Diplomaten Meda, die ja den ganzen Tag sich so wahnsinnig Gedanken machen, was man alles soll twittern und wo die ganze Zeit das Gefühl haben, die Schweiz müsse sich zu jedem Furz auf der Weltgeschichte auch noch äußern, damit die Leute wirklich Angst bekommen, weil die grosse Eidgenossenschaft mit der eigenen Atombombe, die wir in Bern im Bunker haben, etwas kann ausrichten. Nicht in dem Wunder, was die Diplomaten geschrieben hätten, wenn der Simon Geissbühler von einer iranischen Rakete getroffen worden wäre. Und was eben auch noch wichtig ist, ich meine, jetzt haben wir dann schon wieder so eine Pro-Palästina-Demonstration, ist angesagt, oder?
Am Samstag?
Iran tut wahllos Zivilisten bombardieren. Wahllos. Sind eigentlich alles Kriegsverbrechen. Sind klare Kriegsverbrechen. Ich habe kein Mensch gehört, das Völkerrecht werde da verletzt. Nicht. Genozid. Nein. Wenn ein Iraner kann ein KZ bauen und dort 2 Millionen Juden vergasen, das ist nicht Genozid. Nein. Hört doch auf, ihr Heuchler, ihr Antisemiten, ihr Grüssel, ihr totaler Grüssel. Und geht demonstrieren, finde ich gut. Und dann euer Gesicht zeigen, damit wir merken, was das für Grüssel sind. Mit Grüsselansichten, mit Nazi-Ansichten. So, das ist es, Bern einfach. An dem 19. Juni 2025. Dominik Freusi und Markus Somm. Könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Ich habe es gesagt, ist wichtig für alles, was da geredet wird, was da kritisiert wird, was da aber auch informiert wird und so weiter. Gibt es eigentlich keine Alternativen. Wir sind die einzige absolut liberale Alternative in diesem Land. Da habt ihr einen anderen Blick auf die Realität. In dem Sinn, macht es gut und könnt euch nie entschuldigen, wenn ihr keine Lust habt auf den Waschlappendienst, sondern eben in die Armee geht. Ihr jungen Männer, jetzt RS, aber sofort. Sonst kann man euch nicht ernst nehmen. Sonst sind ihr einfach eben Waschlappen. Gut, macht es gut. Bis bald. Morgen, gleicher Kanal, gleiche Zeit. Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Swiss. Ihre Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch